NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, willkommen zum Echo des Tages mit folgenden Themen. Rettungsaktion in Chile beendet, alle 33 Bergleute wurden geborgen. Goldener Herbst. Die Wirtschaftsforscher prognostizieren stärkstes Wachstum seit der Wiedervereinigung. Dazu auch der Kommentar. EasyCash weist Vorwürfe zurück. Datenschützer prüfen möglichen Datenmissbrauch bei EC und Kundenkarten. Imamausbildung in Deutschland. Der Bund fördert Studiengänge in Münster, Osnabrück und Tübingen und Raketenschirm für Europa. NATO-Minister beraten in Brüssel. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. San Lorenzo hat geholfen. Zumindest die gläubigen Katholiken unter den chilenischen Bergleuten werden davon überzeugt sein und vor dem Bildnis ihres Schutzheiligen eine Kerze entzünden. Operation San Lorenzo hieß die Rettungsaktion, in der die verschütteten Kumpel der Mine San José geborgen wurden. Alle 33 kamen heil zurück ans Licht, nach mehr als 2 Monaten unter Tage. Eine technische Meisterleistung und auch das Wunder, das überall auf der Welt bejubelt wurde. Nach der Rettung wird nun allerdings auch über die sehr weltlichen Fehler gesprochen, die dieser wunderbaren Rettung vorausgingen. Gottfried Stein berichtet aus Chile.
Er war der Erste, der zu den eingeschlossenen Bergleuten hinunterfuhr und der Letzte, der nach 25 Stunden den Schacht verließ. Manuel González, Rettungsspezialist des staatlichen Minenunternehmens Codelco. Oben angekommen nahm er sich Staatspräsident Sebastián Piñera zur Brust. Diese Erfahrung wird uns hoffentlich eine Lehre sein, damit sich die Dinge im chilenischen Bergbau ändern, dass die Unternehmen die Dinge ordentlich machen. Ich hoffe, dass in den kleineren Bergbauunternehmen sich die Dinge verbessern. Piñera, der während der gesamten Rettungsaktion am Schacht ausharrte und jeden Bergmann persönlich empfing und umarmte, versprach sofort: In einigen Tagen werden wir neue Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit, Würde, Schutz des Lebens und der Sicherheit der Arbeiter und Arbeiterinnen vorlegen. Die Arbeitsgesetze Chiles stammen noch aus der Zeit der Militärdiktatur General Pinochets. Der damals verantwortliche Minister ist übrigens der Bruder Sebastián Piñeras. In den letzten Tagen hatte Piñera, ein erfolgreicher Banker und Unternehmer und einer der reichsten Männer Chiles, mehrfach versprochen, die Gesetze und die teilweise untragbaren Verhältnisse in den chilenischen Minen zu ändern. Heute früh betonte er noch einmal: Diese Mine hätte nie in Betrieb sein dürfen, so wie sie war. Sie war eine Gefahr für die Menschen. Sie hat schon viele Menschenleben gefordert. Sie hatte nicht die mindesten Sicherheitsvorkehrungen. Sie hatte nicht einmal einen alternativen Notausgang. Und trotzdem war sie weiter in Betrieb. Heute früh stattete Piñera den 33 Mineros im Krankenhaus in Copiapó einen Besuch ab. Draußen vor dem Krankenhaus hatte sich immer noch eine große Menschenmenge versammelt. Sie wollen ähnlich wie im Campo Esperanza so lange ausharren, bis die Mineros wieder entlassen werden. Dies werde bald der Fall sein, meinte Chefarzt Jorge Montes. In rein medizinischer Hinsicht kann ich Ihnen sagen, dass der Gesundheitszustand der 33 Bergleute keinen Anlass zur Besorgnis gibt. Es war wirklich eine Überraschung für die Ärzte, in welch guter gesundheitlicher Verfassung sie sich befinden. Es geht ihnen sehr gut.
Gottfried Stein berichtete aus Chile. Einfach gute Nachrichten haben es schwer in Deutschland. Also warnen die führenden deutschen Wirtschaftsforscher vor einer möglichen Rezession in den USA, vor einer möglichen Blase auf dem chinesischen Immobilienmarkt und vor anderen Dingen. Aber die eigentliche Nachricht ist positiv. Deutschland erlebt das größte Wirtschaftswachstum seit der Wiedervereinigung. Und die Staatsschulden könnten schon im kommenden Jahr wieder unter die EU-Grenze von 3% sinken. Die Details von Dietmar Riemer.
Krise war gestern, jetzt ist der Aufschwung da. Und zwar so kräftig, dass Bundeswirtschaftsminister Brüderle, FDP, seiner Begeisterung ganz freien Lauf lässt.
Die gute Botschaft ist, es geht weiter aufwärts. Es ist ein gefestigter Aufwärtstrend. Der XL-Aufschwung geht weiter.
Und auch die Kanzlerin ist hochzufrieden.
Insgesamt können wir also sagen, wir sind auf einem richtigen Weg. Wir haben richtige politische Maßnahmen ergriffen. Und unser Land kann sich über dieses Gutachten freuen. Allerdings müssen wir auch hart weiterarbeiten.
Und der XL-Aufschwung des Wirtschaftsministers liest sich in Zahlen so. Wachstum dieses Jahr 3,5%, so viel wie nie seit der Wiedervereinigung. 2011 dann 2%. Arbeitslosigkeit 2011 durchschnittlich unter 3 Millionen. Dadurch auch niedrigere Neuverschuldung als bisher angenommen. Deutschland wird schon im nächsten Jahr wahrscheinlich unter die magische 3% Maastricht-Grenze bei der Neuverschuldung fallen. Und das alles bei relativer Preisstabilität. Was will man mehr? Nun, mehr Sicherheit, was die Zukunft angeht. Denn die Risiken und Nebenwirkungen der Weltwirtschaft trüben das helle Bild ein bisschen, sagt Professor Kai Carstensen vom Münchner IFO-Institut.
So ist die Wahrscheinlichkeit keineswegs gering. Ich würde sogar sagen, sie ist beträchtlich, dass die USA erneut in eine Rezession geraten. Auch ist die Schulden- und Vertrauenskrise im Euroraum keineswegs ausgestanden. Und schließlich haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich die Wechselkurse drastisch geändert haben.
Und weil das so ist, kann das passieren.
In der Folge wird der Außenhandel wohl kaum noch zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Und das ist ein großer Unterschied zur Vergangenheit. Damit wird nun die Inlandsnachfrage das Tempo der Konjunktur bestimmen.
Wer darf sich freuen? Vor allem die Arbeitnehmer über mehr Geld in der Tasche. Die Konjunkturforscher rechnen jedenfalls damit. Zu diesen schönen Botschaften gehört allerdings auch eine Mahnung der Experten an die Politik. Schluss mit der Rekordschuldenmacherei. Die öffentlichen Haushalte müssen jetzt in der Aufschwungphase saniert werden. Mit Blick auf die hohe Verschuldung einiger EU-Staaten, wie zum Beispiel Griechenland, fordern die Wirtschaftsexperten im Übrigen eine europäische Konkursordnung für Staaten und Banken, die mit Risikopapieren wieder gute Geschäfte machen.
Wer griechische Anleihen kauft, muss auch deren Ausfall verkraften. Dieses Haftungsprinzip, sowohl auf staatlicher als auch auf privatwirtschaftlicher Ebene, kann jedoch nur dann glaubhaft angekündigt und durchgesetzt werden, wenn davon keine unverhältnismäßig hohen Kosten für die Allgemeinheit ausgehen.
Politiker aus Union und FDP bezeichneten den Wirtschaftsaufschwung als Ergebnis ihrer Politik. Die Sozialdemokraten nannten den Aufschwung hingegen ein Geschenk, für das die Regierung nichts getan habe. Das vergangene Jahr sei ein Jahr der verpassten Möglichkeiten gewesen, sagt der amtierende Fraktionschef der SPD Joachim Poß.
Die führenden Forscher prognostizieren der deutschen Wirtschaft einen goldenen Herbst. Dazu nun auch der Kommentar von Jens Brommann.
Mit Small, also klein, hatten die meisten gerechnet. Mit Medium wären sie zufrieden gewesen. Bei Extranage sind sie jetzt richtig aus dem Häuschen. Bundeswirtschaftsminister Brüderle etwa, der beim gegenwärtigen XL-Aufschwung fast ins Schwärmen kommt. 3,5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, nach dem katastrophalen Absturz im vergangenen Jahr. Das klingt super, das ist super und konnte so nicht erwartet werden. Deutschlands Volkswirtschaft hat die schwerste Wirtschaftskrise seit 80 Jahren bravourös gemeistert. Sie ist raus aus dem Krisental und übern Berg. Doch genau das sind leider zwei Seiten einer Medaille. Nach dem Aufschwung ist fast immer vor dem nächsten Abschwung. Und so sind die Vorhersagen der Forschungsinstitute für das nächste Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2% auch deutlich gedämpft. 2%, wenn alles gut geht, in einer nach wie vor spekulativ getriebenen und infizierten Finanzwelt. Dass alles gut geht, ist keineswegs ausgemacht. Nicht Euphorie, Wachsamkeit und Skepsis ist das Gebot der Stunde. Das deutsche XL-Wachstum ist auf Pump finanziert. Der Schuldenberg ist wieder bedrohlich gewachsen. In Deutschland, in den meisten anderen EU-Staaten und vor allem in den USA. Und in Amerika haben die schuldenfinanzierten Konjunkturpillen noch nicht mal gefruchtet. Alle wissen, dieses teure Krisenmanagement ist nicht länger zu finanzieren. Viele geloben den Abstieg und Abbau des Schuldenberges. Und mindestens genauso viele wollen nicht allzu nachdrücklich an genau dieses Gelöbnis erinnert werden. Auch Deutschland ist kein Haushaltsmusterknabe. Nächstes Jahr kommen vielleicht etwas weniger neue Schulden hinzu als dieses Jahr. 70 Milliarden Euro sind es trotzdem. Und der deutsche Schuldenberg ist nach der Finanzkrise wieder so hoch, dass die EU-Kommission eigentlich die rote Karte ziehen müsste. Sicher, viele EU-Staaten sind mittlerweile auf die Schuldenbremse getreten. Doch was passiert, wenn die nächste Finanzbombe irgendwo auf der Welt explodiert? Die Risikoprämien für Staatsanleihen von hochverschuldeten EU-Staaten steigen wieder. Die überhitzte chinesische Konjunktur könnte eine Immobilienblase zum Platzen bringen. Und was ist, wenn die amerikanische Notenbank und die US-Regierung aus lauter Konjunkturverzweiflung ihre Geldschleusen immer weiter öffnen, obwohl sie eigentlich schließen müssten? Das alles kann die Weltwirtschaft erneut ins Trudeln bringen und damit auch die deutsche. Panik ist genauso wenig angebracht wie Euphorie. Nur die Erkenntnis, dass man ein kollabiertes Weltwirtschaftssystem nicht mit einigen 100 Milliarden Staatseuro in einem Jahr wieder ins Lot bringen kann.
Ein Kommentar von Jens Brommann. 50 Millionen Bankverbindungen hat die Firma EasyCash bei EC-Kartenzahlungen im Supermarkt oder in der Parfümerie gespeichert. Die Daten von 14 Millionen Kundenkarten sind bei deren Tochterfirma EasyCash Loyalty Solutions hinterlegt. Nach Informationen von NDR Info hat EasyCash dem Handel einen Abgleich der Datenbanken angeboten. Händler könnten dann sehen, wer wann was und wo einkauft. Datenschützer und Politiker sind alarmiert. Peter Hornung und Jürgen Webermann berichten.
Ein Skandal, der eine ganz neue Dimension haben könnte, so nennt der SPD-Politiker Gerold Reichenbach die Datensammelwut bei EasyCash und deren Tochterfirma EasyCash Loyalty Solutions in Hamburg. Denn dass ein Unternehmen auf der Weitergabe und der Analyse sensibler Bankdaten ein ganzes Geschäftsmodell aufbauen wolle, das sei neu. EasyCash bot Kunden nach Informationen von NDR Info an, Daten aus EC-Kartenzahlungen mit Daten von Kundenkarten abzugleichen. So sei es möglich, Kunden und ihr Einkaufsverhalten genau zu analysieren. Aus der FDP in Berlin hieß es, der bessere Schutz der persönlichen Daten von Kunden müsse im Bundestag geprüft werden. In Hamburg hat der Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper am Vormittag mehrere Mitarbeiter zu EasyCash Loyalty Solutions geschickt, aber offensichtlich waren diese nicht ausreichend fündig geworden.
Durch den EasyCash hat und aus unserer Sicht erstmal jetzt durchaus glaubhaft versichert, dass man in der Vergangenheit mit den Datenbeständen keinen Missbrauch betrieben hat, dass man allerdings einen Plan gehabt hat, hier Kundenkaufanalysen, Kundenverkehrsanalysen zu erstellen. Und diese Pläne, die ja auch dem NDR vorlagen, haben durchaus Anlass geboten, hier das Schlimmste zu vermuten. Offensichtlich sind diese Pläne aber bislang nicht zum Einsatz gekommen.
Auch EasyCash sprach in einer Pressemitteilung lediglich von einer Idee, die aber nicht umgesetzt worden sei. Merkwürdig nur, dass in einem Fall tatsächlich ein Angebot abgegeben und vom Kunden angenommen wurde. Als das betreffende Unternehmen die datenschutzrechtlichen Probleme erkannte, kündigte es nach Informationen von NDR Info diese Abmachung wieder. Denn klar ist den meisten Firmen mittlerweile, Bankdaten sind sensible Daten und nicht einfach auswertbar. Das sagt auch der schleswig-holsteinische Datenschützer Thilo Weichert und ist entsprechend empört über das, was EasyCash da offensichtlich in Gang setzen wollte.
Die Fakten, die vom NDR recherchiert worden sind, sind offensichtlich belastbar. Und es sind noch viele offene Fragen und die sind auch relevant für die datenschutzrechtliche Bewertung. Diese Dimension wäre, wenn sie sich tatsächlich dann auch bewahrheitet, wirklich weit über dem, was wir bisher hatten, weil EasyCash ja der Primus der EC-Kartenanbieter ist.
Und als solcher steht EasyCash seit Wochen unter Beschuss, seit bekannt wurde, dass die Firma bis zu 50 Millionen Kontoverbindungen aus EC-Kartenzahlungen dauerhaft abspeichert. Daraufhin arbeitete EasyCash eine Lobbystrategie aus. In einem Zwischenbericht, der NDR Info vorliegt, heißt es, man wolle einen Lobbyprozess auf bundesweiter Ebene starten und Datenschützer, Bundestagsabgeordnete und Journalisten von der Rechtmäßigkeit des Vorgehens überzeugen. Von einer Roadshow ist die Rede. Herausgehoben wird dabei ein Interview mit Spiegel Online. Zitat:
Das Spiegel-Interview fasst noch einmal die Position des Unternehmens zusammen.
Tatsächlich hatten Datenschützer Besuch von EasyCash und die Firma besprach sich auch mit Vertretern von Bundestagsfraktionen. Auf die neuen Vorwürfe reagierte EasyCash dann vehement und behält sich rechtliche Schritte vor. Dennoch muss das Unternehmen eben doch einräumen, dass es sich bei dem Datenabgleich nicht nur um eine Idee handelte, sondern konkret mit Unternehmen zusammengearbeitet wurde. Temporär, wie EasyCash schreibt.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.44 Uhr. Es herrscht Misstrauen. Wer weiß schon, was Imame ihren Gläubigen sagen? Selbst wenn sie nicht den Heiligen Krieg predigen, bringen sie, die in der Türkei oder in anderen islamischen Ländern ausgebildet wurden, nicht ein Gesellschaftsbild mit, das mit dem Grundgesetz schwer vereinbar ist? Um solchen Sorgen zu begegnen, hat die Bundesregierung sich entschlossen, islamische Studien zu fördern, zunächst an 3 Universitäten, nämlich in Münster, Osnabrück und Tübingen. Anja Günther berichtet.
Mit dem Fachbereich islamische Studien betreten deutsche Universitäten Neuland. Islamische Theologie in Deutschland, das sei eine Chance für Selbstkritik, Klärung und Aufklärung, sagte Bundesbildungsministerin Annette Schavan mit Blick auf die aktuell geführte Integrationsdebatte.
Weil zur Integration auch immer gehört, in der eigenen Religion heimisch zu sein, auch in Regionen, auch in Ländern, die nicht kulturell geprägt sind von der eigenen Religion.
In den Zentren für islamische Studien sollen Religionslehrer und Imame ausgebildet werden, parallel zur theologischen Forschung. 5 deutsche Universitäten hatten ein Konzept vorgelegt, 3 blieben übrig. Tübingen sowie Münster und Osnabrück. 2 Universitäten, denen Schawan großes Engagement und ganz unterschiedliche Stärken bescheinigte.
So sind in Münster angesichts der Forschungsschwerpunkte in den Theologien hervorragende strukturelle Voraussetzungen für einen anspruchsvollen akademischen Diskurs gegeben. Osnabrück verfügt über Erfahrung und erfolgreiche Partnerschaften mit Blick auf die Lehrerbildung und die Weiterbildung für Imame.
Weil sich die Stärken der Uni Münster und der Uni Osnabrück ergänzen, sollen sie nun ein gemeinsames Wissenschaftskonzept vorlegen.
Münster-Osnabrück kann damit in einer solchen Kooperation auch eine große Ausstrahlung für den gesamten norddeutschen Raum entwickeln.
Zum Wintersemester 2011/2012 sollen die ersten Islamstudenten starten können. Geplant sind insgesamt 400 bis 500 Plätze. Nach der nächsten Auswahlrunde werden im März weitere Universitäten ausgewählt. In den kommenden 5 Jahren unterstützt das Bundesbildungsministerium die Standorte mit jeweils bis zu 4 Millionen Euro für Forschungsprofessuren, Nachwuchsgruppen und Mitarbeiterstellen. Schawan betonte, dass vor allem islamische Religionslehrer gebraucht werden.
Wir wollen den islamischen Religionsunterricht an möglichst vielen Schulen in Deutschland. Wenn man die so entscheidet, dann muss man auch in Universitäten in Deutschland die Voraussetzung für die Ausbildung schaffen.
Künftig auch verstärkt Imame in Deutschland auszubilden, hält Schawan für einen logischen Schritt. Die Religionsgelehrten seien Brückenbauer zwischen ihrer Moscheegemeinde und der Gemeinde, in der die Moschee stehe. Muslimische Verbände wie die Türkisch-Islamische Union lehnen den Aufbau islamischer Studiengänge an deutschen Hochschulen ab. Der Verband setzt vielmehr auf Imame, die in der Türkei ausgebildet werden. Sie werden nach Deutschland geschickt und arbeiten dann maximal 4 Jahre lang in einer Gemeinde.
Die Mitarbeiter des Baukonzerns Hochtief sind alarmiert. Dem Unternehmen droht die Übernahme durch den spanischen Konkurrenten ACS. Die Mitarbeiter von Hochtief fürchten, dass ihr Betrieb dann zerschlagen wird, und sie fordern die Unterstützung der Politik im Übernahmekampf. SPD-Chef Gabriel demonstrierte heute in Essen seine Solidarität, allerdings verbunden mit dem Eingeständnis, dass er nicht viel machen kann. Jörg Marksteiner berichtet.
Es war ein Heimspiel für einen Hoffnungsträger. Und so wurde Gabriel in Essen auch empfangen. Donnernder Applaus und Plakate mit klaren Erwartungen. Herr Gabriel, kämpfen Sie für uns, stand dort zu lesen. Wir lassen uns nicht ausplündern. 11.000 Wähler brauchen Ihre Hilfe. Und der SPD-Chef sagte, was die Mitarbeiter hören wollten. Mit Hochtief drohe ein kerngesundes Unternehmen zerschlagen zu werden, um einer angeschlagenen spanischen Firma auf die Beine zu helfen.
Dass hier ein Politiker steht, liegt daran, dass wir in Europa und in Deutschland politische Regeln haben, die ein gutes Unternehmen wie Hochtief nicht davor schützen, von einem schlechten Unternehmen geschluckt zu werden. Das ist der Grund, warum Politiker...
Konkrete Hilfszusagen machte Gabriel nicht. Wie auch, dafür sei er der falsche Ansprechpartner.
Ihnen hilft nichts, wenn hier ein sozialdemokratischer Oppositionspolitiker eine laute Rede hält und kluge Vorschläge macht. Das hilft Ihnen gar nichts. Was wir brauchen, ist auch die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung.
Die, fordert Gabriel, solle bei der spanischen Regierung intervenieren oder ein Bündnis aus befreundeten Firmen organisieren, die eine Sperrminorität bei Hochtief erwerben und damit die Übernahme blockieren. Doch aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es am Nachmittag, man sehe weiterhin keinen Grund, sich in den Übernahmekampf einzumischen. Als unerträglich bezeichnete der Hochtief-Betriebsratsvorsitzende Siegfried Müller diese Haltung.
ACS ist ein Krake, der seine Arme nach uns ausstreckt, um uns anschließend genüsslich zu verspeisen. Erst zieht er sich deutsche Steuergelder über EU-Mittel rein, dann schottet er den spanischen Markt ab und anschließend, wenn zu Hause nichts mehr läuft, dann kommt er nach Deutschland und versucht, uns zu übernehmen.
Allerdings seien die Chancen der Politik auch gering, wirklich Einfluss zu nehmen, vermutet Marco Cabras von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Das liegt daran, dass wir ein sehr liberales Übernahmerecht haben, dass hier eigentlich jeder kaufen kann, was er möchte, wenn er die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung hat.
Gabriel kündigte heute an, eine Gesetzesinitiative für ein neues Übernahmerecht zu starten, das deutsche Firmen künftig besser vor einem Vorgehen wie durch ACS schützt. Fraglich nur, ob das die Unabhängigkeit von Deutschlands größtem Baukonzern noch retten kann.
Also Hochtief, wenn man ehrlich ist, ist in einer sehr schlechten Lage,
sagt Aktionärsschützer Cabras.
Wenn jetzt nicht wirklich noch der Weiße Ritter auftaucht oder der Börsenkurs ganz schnell, ganz massiv steigt, sind die Chancen wirklich sehr gering.
Die Europäische Union hat die Rechte von Fluggästen gestärkt und hat festgelegt, wann und wie sie entschädigt werden müssen, wenn ihre Flüge stark verspätet sind oder wenn sie annulliert werden. Die Fluggesellschaften versuchen freilich immer wieder, sich ihrer Pflicht zur Entschädigung so weit wie möglich zu entziehen. So auch im Fall eines Ehepaares, das von Berlin in die Karibik fliegen wollte. Das Paar klagte und bekam nun vor dem Bundesgerichtshof Recht. Aus Karlsruhe berichtet Michael Reisenberger.
Das Urteil ist eine kleine Sternstunde für die Rechte von Fluggästen. Auch wenn nur der Zubringerflug annulliert wird, gibt es künftig Anspruch auf Entschädigung für die gesamte Strecke. Das sind bei Flügen über 3.500 Kilometer 600 Euro. Diesen Anspruch hat sich jetzt ein Flugtourist nach Curaçao erstritten. Mit dem Zubringerflug hat es erst nach Amsterdam und von dort aus weiter nach Aruba gehen sollen. Angeblich verhinderte aber Nebel in Niederlande zeitweise den Flugverkehr. Und so zog die Fluggesellschaft auch schon für die erste Strecke die Flugscheine ein und gab neue für einen Flug am nächsten Tag aus. Die Berliner Kammerrichter hatten deshalb nur für die erste Teilstrecke eine Ausgleichszahlung von 250 Euro zugesprochen. Diese Summe wird in der Europäischen Fluggastrechtsverordnung für kurze Flüge bis 1500 Kilometer genannt. Doch die Bundesrichter sagen jetzt, das bringt dem Passagier nicht genug Ausgleich für die Nerverei. Wenn eine Teilstrecke annulliert wird, dann fällt doch der Gesamtflug bis zum Endziel aus. Folglich muss hier der Höchstbetrag von 600 Euro zugesprochen werden. Eine Fluggesellschaft kann sich nur dann um solche Ausgleichszahlungen drücken, wenn sie hieb- und stichfest nachweist, dass sie wirklich keinerlei Möglichkeiten hatte, die Flüge wie versprochen durchzuführen.
Ökostrom soll in Zukunft einen größeren Anteil an unserem Energiemix bekommen, im Verhältnis zum Atomstrom etwa oder im Verhältnis zum Strom aus Kohlekraftwerken. Deshalb wird Ökostrom gefördert, durch eine Umlage, die von allen Verbrauchern bezahlt wird. Im kommenden Jahr wird diese Umlage deutlich teurer. Alles Weitere von Peter Mücke aus Berlin.
Jedes Jahr zum 15. Oktober müssen die Netzbetreiber bekannt geben, wie hoch die Umlage ist. Wie bereits heute durchsickerte, gibt es im kommenden Jahr einen Rekordwert. 3,5 Cent müssen Verbraucher pro Kilowattstunde zahlen, um den Ökostrom zu subventionieren. Das sind rund 70% mehr als in diesem Jahr. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden sind das immerhin knapp 60 Euro mehr im Jahr. Der Grund für den rapiden Anstieg der Ökostromumlage: Es gibt immer mehr Strom aus Sonne, Wind und Biomasse. Vor allem die Solarenergie boomt in Deutschland. Vor dem Auslaufen der Förderung Ende des Jahres haben sich viele Hausbesitzer noch Solaranlagen aufs Dach bauen lassen. Zudem sind die Kosten für die Anlagen gesunken. Durch die Erhöhung der Umlage dürften die erneuerbaren Energien im kommenden Jahr mit rund 13 Milliarden Euro subventioniert werden. In diesem Jahr sind es nur rund 8 Milliarden. Das dürfte zu heftigen Diskussionen führen. Seit Wochen prangern Energiekonzerne vor allem die Förderung des Solarstroms an, die besonders teuer ist. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte zuletzt eine weitere Kürzung der Solarstromförderung. Sie stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. Dagegen verweist die Ökoenergiebranche darauf, dass es durch mehr Ökostrom auch starke Dämpfungseffekte beim Strompreis gebe. Zudem sei die Branche ein Jobmotor.
Eine Raketenabwehr in Europa. Lange war das US-Projekt auch in der NATO umstritten. Doch die Regierung Obama hat die Pläne gegenüber der Regierung Bush modifiziert. Die Kooperation mit Russland spielt mittlerweile eine größere Rolle und auch die europäischen Staaten wünschen sich Schutz. Nach dem Treffen der NATO-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel ist NATO-Generalsekretär Rasmussen jetzt optimistisch, dass das Bündnis sich für die Raketenabwehr entscheiden wird. Die Bundesregierung hat er dabei auf seiner Seite. Aus Brüssel berichtet Christoph Prössl.
Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg und Außenminister Westerwelle sprachen sich in Brüssel für einen Raketenschild der NATO aus. Über diese Frage herrsche im Bündnis auch Einigkeit, sagte zu Guttenberg.
Zunächst einmal sind wir alle der Meinung, dass es einer Raketenabwehr angesichts der Gefährdungslage heute und künftig bedarf. Es war allerdings auch wichtig zu sehen, dass die Raketenabwehr zunächst einmal bilateral oder trilateral angeboten werden sollte. Und ich glaube, die weit bessere Lösung ist, das Ganze unter dem Dach der NATO zu machen. Und hier kommen wir einer Einigung in unseren Augen jetzt mittlerweile sehr nahe. Allerdings ist es auch hier wichtig, Russland eingebunden zu sehen.
Bis vor einigen Monaten hatten einzelne osteuropäische Länder ihre Befürchtung geäußert, mit Russland unter einem Raketenschirm zu sitzen. Doch hier hat es offenbar eine Annäherung gegeben. Der Schutzschirm ist Teil der neuen Bündnisstrategie, welche die Staats- und Regierungschefs am 19. und 20. November in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon beschließen wollen. Teil dieser Strategie soll auch das Thema Abrüstung sein. Guido Westerwelle.
Und es ist schon ein großer Durchbruch, dass in der NATO, einem Verteidigungsbündnis, das Thema Abrüstung und auch reduzierte Rolle von Atomwaffen eine so große, prominente Rolle spielt.
Doch an dieser Stelle gibt es offenbar noch Streit um Formulierungen. Frankreich und die USA halten die Abschreckung durch eigene Nuklearwaffen für wichtig.
Mit so einem Riesenjubel, wie er im Libanon heute zu hören war, wird normalerweise allenfalls der Papst von gläubigen Katholiken empfangen oder ein Popstar von seinen Fans. Der Besuch des iranischen Präsidenten Ahmadinejad im Südlibanon glich einem Triumphzug. Doch anders als der Papst oder ein Popstar verfolgt der iranische Präsident ein politisches Ziel. Aus dem Libanon berichtet Ulrich Leithold.
Auch heute wieder ekstatischer Jubel für Irans Präsidenten. Kein Lichtmast auf den 120 Kilometern von Beirut in den Südlibanon, an dem er nicht sein eigenes Konterfei sehen konnte. Kein Dorf ohne Begrüßungsbanner für Ahmadinejad, eigentlich Gast des libanesischen Präsidenten. Höhepunkt seiner Reise, der Führer der Islamischen Republik und erklärte Feind Israels vor dessen Tür. Ahmadinejad an der neuen Außengrenze Irans, so sehen es seine Gegner im Libanon. Eine Station, Kana, 10.000 Seelenorte im Grenzgebiet mit einer von Krieg, Tod und Zerstörung geprägten Geschichte. Vor 14 Jahren starben hier 106 Zivilisten. In einer Kirche und bei einem UN-Stützpunkt wähnten sie sich sicher. Doch Israels Armee zerbombte ihren vermeintlichen Schutz. Bin Speel, das sich Hauptstadt des Südens und des Widerstands nennt, die zweite Etappe des iranischen Präsidenten. Hier ist er nur 4 Kilometer vom Grenzzaun entfernt. Im Westen als Terrorgruppe etikettiert, verehren sie hier in Hisbollah-Land ihren Mentor aus Teheran. Weil der sich Israel entgegenstellt und hilft, wo der libanesische Staat versagt. Er kommt, um uns zu helfen, unsere Probleme zu lösen. Sein Besuch ist für jeden Libanesen von Bedeutung, sagt dieser Mann in Kana. Sein Besuch bedeutet viel für Libanon und meine Stadt, sagt er in Bin Speel. Ahmadinejad war einer der ersten, der den islamischen Widerstand unterstützt hat. Er hilft den Palästinensern und unterstützt die arabische Sache gegen Israel. Hisbollahs Sprecher im vor 4 Jahren völlig zerstörten Bin Speel sieht im Besuch aus Teheran gar ein Geschenk für den ganzen Libanon. Iran hat den Menschen geholfen, Straßen, Brücken und Schulen aufgebaut, damit sie nach Hause zurückkehren konnten. Iran hat nicht nur dem Süden geholfen, sondern allen Libanesen. Es brauchte nicht die generalstabsmäßig organisierte Jubelfeier im Stadion von Bin Speel, um Hisbollahs und damit Irans Einfluss in den schiitischen Regionen Libanons zu unterstreichen. Wer hier zunehmend das Sagen hat, macht Hilal Kashan klar. Er lehrt Politik an der renommierten amerikanischen Universität in Beirut. Hisbollah ist bereits äußerst einflussreich im Libanon. Sie und ihre Alliierten. Ganz klar, sie sind die beherrschende Macht und das heißt auch, Iran ist die vorherrschende Regionalmacht im Libanon. Seine Jubeltour in den Süden vor die Tore Israels unterstreicht das eindringlich. Fast unnötig zu erwähnen, dass die ohne libanesische Regierungsvertreter stattfand. Die taugten heute nicht mal als Statisten.
Soweit Ulrich Leithold aus dem Libanon und soweit die aktuellen Informationen im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.